Freitagabend, wir melden uns mit den Sport 1 News und bereiten Sie vor auf den 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, wo wieder jede Menge spannende Spiele auf uns warten. Zum Beispiel das Rhein-Derby. Heißt also, Borussia Mönchengladbach trifft auf den 1. FC Köln. Zwei Welten, die da aktuell aufeinandertreffen. Wir bereiten Sie auf dieses besondere Duell einmal vor. Schauen natürlich auch in Richtung BVB. Und da die große Frage, wer wird am Wochenende denn den Kasten hüten? Ist es Marvin Hitz oder vielleicht doch Roman Bürki? So ganz klar scheint das Ganze noch nicht zu sein. Edin Terzic hat sich aber genau dazu geäußert. Wir starten allerdings mit dem deutschen Rekordmeister, sprich dem FC Bayern München und Karl-Heinz Rummenigge, der ja öfters mal Klartext spricht. Und das hat er jetzt genau auch wieder getan. Im Exklusivinterview bei uns bei Sport 1 hat er ordentlich ausgeholt. Und das gegen den DFB.
Bayerns Bosse teilten in der Vergangenheit immer mal wieder gegen den DFB aus, wenn ihnen etwas nicht passte. Jetzt ist es wieder passiert. Karl-Heinz Rummenigge kontert im exklusiven Sport1-Interview einen Satz von Oliver Bierhoff. Der DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie wurde in der Sportbild gefragt, ob Hansi Flick ein möglicher Löw-Nachfolger sein könne. Bierhoffs Antwort: Ich wäre verrückt, wenn ich das ausschließen würde. Ein Satz, der bei Bayerns Führungsetage gar nicht gut ankam. Karl-Heinz Rummenigge schießt zurück. Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff. Darüber würde ich mir Gedanken machen und über nichts anderes. Außerdem finde ich es dem jetzigen Bundestrainer Joachim Löw gegenüber illoyal, auf dem Trainerposten Planungsspiele öffentlich für die Zukunft aufzustellen. Und? Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen und, wenn ich ehrlich bin, wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken. Verbalattacken vom FCB Richtung DFB. Es gibt sie immer wieder. Sprung ins Jahr 2005. Bundestrainer damals Jürgen Klinsmann, der sich damals die Hälfte des Jahres in den USA aufhielt. Bayern-Boss Uli Hoeneß dazu: Der soll hierher kommen und nicht ständig in Kalifornien rumtanzen und uns hier den Scheiß machen lassen. Als dann Oliver Kahn kurz vor der WM 2006 zur Nummer 2 degradiert wurde, warf Hoeneß dem Bundestrainer die Inszenierung eines Scheinduells zwischen Kahn und Jens Lehmann vor. Ich glaube, dass Lehmann das schon seit 1,5 Jahren gewusst hat. Das war keine Neuigkeit mehr für ihn, erklärte Hoeneß. 6 Jahre später, in seinem 2012 erschienenen Buch Die 20er Jahre, bezeichnete der frühere DFB-Präsident Uli Hoeneß als Hindernis für den damaligen Sportvorstand Matthias Sammer und schrieb: Der Zirkus FC Bayern wird weitergehen. Hoeneß feuerte zurück: Dass Theo Zwanziger kein guter Präsident war, wusste ich schon lange. 2018, nach dem WM-Debakel in Russland, attackierte Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge den Verband scharf. Der DFB ist nur noch durchsetzt von Amateuren. Mir fehlt da die Fußballkompetenz, polterte er in Richtung Reinhard Grindel und dessen Vize Rainer Koch. Auch Uli Hoeneß spricht Klartext in Bezug auf eine Pressekonferenz des Bundestrainers.
Aber ich halte überhaupt nichts davon, jetzt so eine Alibi-Veranstaltung zu machen, vor den Medien, um den tollen Hecht zu spielen.
Nur ein gutes halbes Jahr später, März 2019. Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller werden aus der Nationalmannschaft gestrichen. Mit der Ausbotung der 3 Weltmeister des FC Bayern hat Bundestrainer Joachim Löw für einen echten Hammer gesorgt. Mit entsprechendem Echo.
Ein Bundestrainer muss sportliche Entscheidungen treffen. Absolut, das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Allerdings, je länger ich drüber nachdenke, ja, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer.
Ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages auch klug war, schon, sag ich mal, endgültig den Stab da über alle zu brechen. Und man sieht jetzt insbesondere bei Thomas, der kommt jetzt so langsam wieder in den zweiten Frühling zurück.
Auch im Sommer vergangenen Jahres kommt es zu einem Konflikt, als Rummenigge die Pläne zur Wiederaufnahme der Länderspiele kritisiert.
Schauen wir mal, was Karl-Heinz Rummenigge gesagt hat. Zu der Problematik. Ich halte es ehrlich gesagt nicht für gut, was da diskutiert und hoffentlich noch nicht final beschlossen wurde.
Es wundert mich in dem Hinsicht, ja, dass natürlich auch Vertreter der Vereine bei den Entscheidungen
dabei waren. Oder
dabei waren
bei den die Bayern Expo. Nicht, oder was?
Ich glaube, Vertreter von Bayern München nicht, aber die kommunizieren natürlich untereinander. Aber er hat das bei mir auch offen auch immer angesprochen.
Für die Abstimmung zwischen DFB und FCB ist es sicherlich förderlich, dass Bayern-Coach Hansi Flick noch gut vernetzt ist beim Verband. Abgeben will der Rekordmeister seinen Triple-Trainer aber auf keinen Fall und hat das jetzt durch Karl-Heinz Rummenigge im exklusiven Sport1-Interview mehr als deutlich gemacht. Bayerns Führungsetage hat mal wieder Richtung DFB geschossen, wie so oft in den letzten 20 Jahren.
Also eine lange Historie mittlerweile, dieser Konflikt zwischen dem DFB und Karl-Heinz Rummenigge. Das ganze Interview mit Karl-Heinz Rummenigge ist auch nachzulesen bei sport1.de. Viele spannende Aussagen mit dabei. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Und sportlich geht's für den FC Bayern heute Abend ja schon wieder weiter. 20 Uhr sind sie gefragt, also ein bisschen früher als sonst am Freitagabend. Es geht da gegen die Hertha, die aktuell große Probleme haben. Vor 12 Tagen hat sich da einiges getan im Verein. Michael Preetz musste gehen und der Trainer Bruno Labbadia auch. Paul Dardai, ein alter Bekannter, kam sozusagen, der schon viel erlebt hat gegen den FC Bayern München. Und das eben nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler. Angst hat er definitiv nicht.
Wenn ein aktueller Herthaner weiß, wie man gegen die Bayern gewinnt, dann ist es Paul Dardai. 23 Spiele, sowohl als Aktiver und als Trainer, hat der Ungar gegen den Rekordmeister absolviert. Und dabei den einzigen Sieg aus den vergangenen 12 Jahren eingefahren. Dardai kennt die Bayern, hat gegen sie schon fast alles erlebt.
Ich habe schon als Spieler verloren gegen die, aber richtig toll. Ich habe schon Siegtor geschossen gegen Bayern München. Ich habe als Trainer habe ich enges Spiel gemacht, haben ein Spiel gemacht, wo ja zum Schluss verloren haben auch schon gewonnen.
Die aktuelle Bundesliga-Bilanz: nur ein Sieg aus den vergangenen 9 Spielen. Die Hertha kommt aus turbulenten Wochen. Nur 12 Tage ist es her, dass neben Geschäftsführer Preetz auch Coach Labbadia beurlaubt wurde. Der neue Trainer versucht, der Mannschaft Leben einzuhauchen. Bis zum Ausgleich bei der Dardai-Rückkehr gegen die formstarken Frankfurter war die Partie auf Augenhöhe. Und das Spiel gegen Bayern fast schon ein Bonus.
Ich glaube, dass wir trotz der Tabellensituation und unserer Punkte eigentlich nichts zu verlieren haben. Wir können in das Spiel gehen mit Mut. Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen, um da unten rauszukommen. Warum soll uns nicht eine Überraschung gelingen? Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut gearbeitet haben bisher.
Arne Friedrich, der neue starke Mann bei der Hertha. Kurz vor Transferschluss verpflichtete der ehemalige Nationalspieler gleich 2 Verstärkungen. Der spektakulärste Wintereinkauf in der Bundesliga, Sami Khedira. Der Weltmeister von 2014 soll eine Führungsrolle einnehmen und könnte nach fast 4000 Tagen sein Comeback im deutschen Oberhaus feiern.
Der Plan war, dass ich ihn sofort reinschmeiße, weil Spielpraxis ist wichtig. Gleich opfern wir eine Halbzeit, ja, dieser sogenannte Freundschaftsspielmodus. Und dann gestern habe ich gesehen, er hat gut gearbeitet. Ich glaube, die Menge Reise, die Menge ja, Termine, das ist auch nicht einfach erstmal.
Nemanja Radonjic, geliehen von Olympique Marseille, besticht derweil durch sein Topspeed. Zudem ist der Serbe beidfüßig. Im Sommer hat die Hertha eine Kaufoption in Höhe von 12 Millionen Euro.
Ich bin erstmal froh. Ja, einer ist Speed, einer mag Druck über die, auch für Dodi ein bisschen Drucksituation. Noch ein schneller Spieler hier. Auch wenn wir Flügel wechseln wollen, ja, ich glaube, dann haben wir einen Spieler, das auch uns helfen kann. Endphase, letzte 30 Minuten. So gut spielt sogar von Anfang an.
Trotz des schweren Programms in den kommenden Wochen, rund um das Olympiastadion herrscht sowas wie Aufbruchsstimmung. Das Comeback von Paul Dardai lässt die Hertha-Fans hoffen. Sowohl im Kampf um den Klassenerhalt als auch für die Partie gegen die Münchner. Denn wenn ein aktueller Herthaner weiß, wie man gegen die Bayern gewinnt, dann Paul Dardai.
Ja, und leider auch an diesem Wochenende wieder leere Stadien, die auf uns warten. Normalerweise ist im Rhein-Derby immer richtig was los. Dann, wenn Borussia Mönchengladbach auf den ersten FC Köln trifft, dann geht's richtig heiß her. Und das eben nicht nur auf dem Platz. Momentan ist es das Duell zwischen dem 7. und dem 14. der Liga. Man könnte aber auch sagen, das Duell der Unterschiede.
Endlich Anschluss nach oben gegen endlich Abstand nach unten.
Wissen, dass das Derby natürlich emotional aufgeladen ist.
Ziel Europapokal gegen Ziel Klassenerhalt.
Jetzt ist es nicht mehr lange bis zum Derby und deswegen müssen wir jetzt den Fokus aufs Derby legen.
Borussia Mönchengladbach Derby gegen den ersten FC Köln. Derby. Zwar das gleiche Wort, unterschiedlicher könnte die jeweilige Ausgangslage aber wohl kaum sein. Die Fohlen wollen im besten Falle wieder zurück in die Champions League.
Wir wissen ja, wie wichtig das Spiel gegen den FC ist, was unsere Fans betrifft. Es ist für uns wichtig, was die Tabellensituation betrifft. Was ich vorhin angesprochen habe, wir wollen weiter punkten, um dann eben in diesem Reigen der Mannschaften, die um Europa kämpfen, da weiter eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu behalten.
Und der FC nach teils gruseligen Auftritten primär die Liga halten.
Von Anfang an unserer Saison ist klar, dass wir wahrscheinlich bis zum Ende gegen den Abstieg spielen. Es bringt uns nichts mehr, dann nach hinten zu schauen, da haben wir keinen Vorteil draus. Sondern da werden wir uns sehr intensiv um den Gegner bemühen und den Gegner die Analyse unserer Mannschaft, also die Gegneranalyse dann unserer Mannschaft in Ruhe präsentieren, um uns dann gut aufzustellen für diese Partie. Ist klar, du weißt, dass du mit Gladbach eine Mannschaft ist, die oder dass ein wichtiges Derby für uns ist, aber du weißt natürlich auch, dass es eine Champions-League-Mannschaft ist.
Die Borussia ist seit Mitte Dezember ungeschlagen, gewann im heimischen Borussia-Park schon gegen den großen FC Bayern, gegen den BVB und auch gegen Leipzig. Nach dem wackeligen Start scheint Gladbach endlich den erhofften Positivlauf hinzulegen.
Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen. Wir haben heute noch mal drüber geredet, dass wir viele Sachen gut gemacht haben seit Anfang Januar. Dafür auch belohnt worden, aber dass wir schon auch noch Luft nach oben haben.
Bei den Kölnern ist es hingegen ein ständiges Auf und Ab.
Diese Wellenbewegungen, die machen mich selber kirre, also das macht mich verrückt. Ja.
Nach dem scheinbar befreienden 3:1-Sieg über Bielefeld folgte das Pokalaus gegen Zweitligist Regensburg nach Führung und Elfmeterdrama.
Natürlich überwiegt jetzt erstmal die Enttäuschung, dass wir nicht weitergekommen sind, aber bis zum 2-0 haben wir es auch stabil gemacht, eigentlich auch bis zum 3-1, aber dann haben wir aus nicht ersichtlichen Gründen die Spielkontrolle hergegeben und haben uns in den Fight verwickeln lassen.
Schwierig, grundsätzlich kann man keinem Spieler einen Vorwurf machen, der zum Elfmeter geht, der die Verantwortung übernehmen will, und wenn es halt dann nicht ist, dann ist es halt leider so, aber wir hatten sicherlich Möglichkeiten innerhalb der 90 Minuten das Spiel zu gewinnen, eine Runde weiterzukommen. Das ist ärgerlich, aber wir müssen es abhaken.
4 der letzten 5 Rhein-Derbys gewannen die Gladbacher. 2016 gewannen die Kölner zuletzt bei der Borussia. Am Ende wurde der FC Fünfter. Die guten alten Zeiten, damals als Fans auch noch erlaubt waren.
Es fühlt sich natürlich dann auch anders an, wenn wir in dieses Stadion kommen, in unseren Kessel kommen, wenn natürlich 50.000 da sind, plus ein paar Gastfans.
Man passt sich den Umständen an, wir möchten das natürlich nicht, und trotzdem gewöhnt man sich ein Stück weit natürlich an die Bedingungen, die man hat, mit der klaren Aussage und Ansage, dass wir uns natürlich nicht dauerhaft dran gewöhnen wollen.
So unterschiedlich die Voraussetzungen auch sind, so groß die Rivalität auch sein mag, immerhin in diesem einen Punkt ist man sich vor dem Rhein-Derby mal einig.
Und wir schauen noch ganz unten in die Bundesliga-Tabelle. Da steht immer noch der FC Schalke 04 und die Probleme, die werden einfach nicht weniger. Unter der Woche sind sie rausgeflogen im Pokal gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt also voller Fokus auf die Bundesliga gerichtet. Und 4 neue Spieler gab es ja auch in diesem Winter. Die sollen es jetzt irgendwie richten.
Die Mission Impossible geht weiter. Schalke startet den nächsten Versuch, auf Touren zu kommen und endlich so etwas wie eine Aufholjagd zu beginnen. Und dafür müssen die Knappen gewinnen. Aber der Gegner diese Woche ist wieder mal fast übermächtig. Denn der Tabellenzweite RB Leipzig kommt in die Veltins-Arena.
Generell erwartet uns eine sehr spielstarke Mannschaft, die unberechenbar zu fassen ist, weil jeder gerne Tore schießt. Es ist nicht so, dass sie abgestützt ist auf einen einzigen Torschützen, sogenannter Mr. 50%, das sind mehrere, die Tore schießen wollen und das auch sehr, sehr gut können. Nebenbei besticht die Mannschaft natürlich durch große Geschlossenheit und ist ja die Mannschaft, die am wenigsten Tore bekommen hat in der Liga, also sehr kompakt.
Der Mutmacher, das Pokalspiel am Mittwoch. Schalke spielte deutlich besser als zuletzt in der Bundesliga. Hinten ließ man bis auf den strittigen Elfmeter kaum Chancen zu und vorne spielte man sich hochkarätige Möglichkeiten heraus.
Wenn man nach vorne schauen will und muss und das mit Optimismus tut, dann ist dieser Auftritt sicher positiv zu werden, und es gibt uns weiter Mumm, eben endgültig dann eben mal das Image vom Lucky Loser abzulegen und eben die Spiele selber zu gewinnen.
Und da wäre ja noch ein Hoffnungsschimmer, der Nachbar aus dem Tabellenkeller. Der FSV Mainz 05 machte es vor 2 Wochen vor, wie man zu Hause gegen RB gewinnen kann.
Das ist schwierig, so immer Spiele zu vergleichen. Sie haben in dem Spiel 2 Tore erzielt, Mainz auf Standardsituation. Das werden wir versuchen auch zu tun. Ist legitim. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch noch auf andere Art und Weise gefährlich sein. Mainz hat das gut gemacht. Wir versuchen es ebenso gut zu machen.
Kurzfristig klären wird sich morgen, ob Skodran Mustafi schon ein Teil des Schalker Kaders sein kann. Er weilt noch immer in Quarantäne und konnte bislang nur separat trainieren. Morgen entscheidet das Gesundheitsamt, ob Mustafi die Quarantäne verlassen darf.
Er ist ein absoluter Profi, eine professionelle Einstellung zu seinem Beruf. Er ist committed zu seinem Beruf, er ist Fußballer durch und durch. Wenn wir grünes Licht bekommen vom Gesundheitsamt, dann ist er sicher im Kader, und ich schließe einen Einsatz von Anfang an nicht aus.
Doch so ein Tag auf Schalke 2021 kommt ja leider nie ohne eine schlechte Nachricht aus. So muss man wohl weiter ohne seinen Hoffnungsträger in der Offensive auskommen. Der Einsatz von Neuzugang Klaas-Jan Hüntelaar morgen ist aufgrund von anhaltenden Wadenproblemen unwahrscheinlich.
Und nicht weit von Gelsenkirchen entfernt liegt Dortmund, wo der BVB zu Hause ist. Sportlich läuft es um einiges besser als bei den Schalkern. Und trotzdem gibt es das ein oder andere Problemchen auf der Torhüterposition. Man fragt sich mittlerweile, ja, wer ist denn jetzt die Nummer 1? Ist es noch Roman Bürki oder vielleicht doch Marvin Hitz?
Neben etlichen Baustellen schien zumindest eines beim Amtsantritt von Neutrainer Edin Terzic sicher. Die Nummer 1 ist und bleibt Roman Bürki. Wirklich überzeugen konnte der Schweizer aber nur bedingt. In 7 Bundesligaspielen unter Terzic blieb Bürki nur ein einziges Mal gegentorlos. Ganze 11 Mal musste er hinter sich greifen. Nach 3 sieglosen Partien in Folge durfte sich der BVB dann gegen Augsburg endlich wieder über einen Sieg freuen. Im Tor stand aber Marvin Hitz. Bürki fehlte verletzungs- und oder leistungsbedingt.
Marvin hat gespielt, weil er gut ist. Marvin hat gespielt, weil er sich das verdient hat, und er hat es gut gemacht.
So wie auch im Pokalspiel gegen Paderborn. Wenn auch gleich doppelt nicht zu null, die Dortmunder gewinnen beide Spiele. Nicht die ersten mit Hitz im Tor. Schon im Oktober blieb der 33-Jährige nämlich in seinen 2 Bundesliga-Einsätzen noch unter Favre ohne Gegentor.
Ich finde, er hat sich sofort eingefügt, war sehr sicher am Ball, hat immer wieder das Spiel gut eröffnet, hat immer wieder die Bälle mit einem Kontakt auch auf die Außenverteidiger gespielt, war da sehr mutig, und man hatte gar nicht gemerkt, dass er jetzt nicht im Rhythmus war, und mit seiner Leistung waren wir sehr, sehr einverstanden in den letzten beiden Spielen.
Hitz überzeugt, wenn er denn spielt, weil er eben gerade spielerisch überzeugen kann im Vergleich zu Bürki.
Ihr versucht es immer wieder. Ich werde jetzt nicht über eine Aufstellung sprechen, die dann in 10 Tagen oder in 14 Tagen sein wird. Ich werde nicht über die Aufstellung sprechen, die in 2 Tagen ist.
In 145 Tagen läuft der Vertrag von Hitz aus. Bleibt er als Nummer 2? Soll er überhaupt bleiben? Verdrängt Bürki nach seiner Schulterverletzung Hitz doch wieder? Oder sucht der BVB eine komplett neue Nummer 1? Die Torwartposition, die Torwartdiskussion in Dortmund, irgendwie doch eine Riesenbaustelle.
Und der Torhüter von Ajax Amsterdam, Onana, war ja zuletzt heißer Kandidat beim BVB gewesen. Allerdings wurde er jetzt gesperrt. Wieso, weshalb, warum? Das verraten wir Ihnen gleich nach einer kurzen Pause. Schauen auch unter anderem in die Formel 1. Da gibt es nämlich endlich einen Vertrag für den Weltmeister, für Lewis Hamilton. Das alles nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei den Sport 1 News. Ja, die Motorsportfans, sie müssen sich noch ein bisschen gedulden. Dann startet auch die neue Formel 1 Saison. Und zuletzt wusste man nicht genau, findet die mit oder ohne den mehrfachen Weltmeister Lewis Hamilton statt. Es gab keinen Vertrag, bislang zumindest nicht. Mehr dazu im Newsflash.
Torhüter André Onana von Ajax Amsterdam ist von der UEFA wegen eines Dopingvergehens für 1 Jahr gesperrt worden. Das gab der Verein des 24-Jährigen am Freitag bekannt. In einem kurzen Statement betonte Ajax außerdem, vor dem Sportgerichtshof CAS gegen die Entscheidung der UEFA Einspruch einlegen zu wollen. Stammkeeper Onana sei nach einer Dopingkontrolle am 30. Oktober des vergangenen Jahres positiv auf Furosemide getestet worden. Seine Sperre gilt vom heutigen Tag an und schließt den Kameruner von allen Fußballaktivitäten weltweit aus. Alphonso Davies hat Bayern-Kollege David Alaba als großes Vorbild genannt. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ich sehe ihn als eine Art Mentor, sagte Davies dem Münchner Merkur und der TZ. Auf dem Platz höre er am meisten auf ihn. Auch deswegen hadert er mit dem bevorstehenden Abgang des Österreichers. Er gibt mir so viele Tipps und Kommandos, das wird mir definitiv fehlen. Von Alaba bekomme er permanent Informationen, die ihn auf den Zehenspitzen stehen bleiben lassen. Mit seiner Stimme im Kopf verliere er nie den Fokus, so Davies weiter. Ex-Bayern-Talent Sinan Kurt hat in einem Interview mit der Sportbild auf seine bisherige Laufbahn zurückgeblickt und dabei auch über die Zeit beim deutschen Rekordmeister gesprochen. Es war eine Ehre, unter Pep Guardiola trainieren zu dürfen. Ich habe von seinen Ansprachen und seinem unglaublichen Taktikverständnis enorm profitiert, sagte Kurt, der mit 18 Jahren von seinem Jugendverein Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern wechselte, es dort aber lediglich auf 45 Minuten in der Bundesliga brachte. Ich bereue gar nichts. Ich hatte die Chance, zu einem der besten Clubs überhaupt zu wechseln, durfte jeden Tag mit Weltklasse-Fußballern zusammenarbeiten und von ihnen lernen. So der 24-Jährige weiter. Nach nur 3 Monaten beim Regionalligisten SV Strehlen spielt Kurt aktuell in der Slowakei beim FC Nitra. Nach Informationen von Sport1 und F1insider.com sind sich Mercedes und Lewis Hamilton nach langem Hickhack endlich einig geworden. Weltmeister Hamilton, 2021 bisher noch ohne Vertrag, soll demnach einen Einjahresvertrag mit einer Option auf eine zweite Saison unterschreiben. De facto wäre das ein Zweijahresvertrag, wenn der Brite seinen Helm nicht vorher an den Nagel hängen will. Der neue Deal könnte schon kommende Woche bekannt gegeben werden. Das Gehalt von rund 40 Millionen Euro jährlich soll sich demnach kaum verändern. Mercedes kommt dem Rekordweltmeister aber finanziell anders entgegen. Neu ist, dass er 2 Werbeflächen auf Helm und Overall selbst vermarkten kann. Getuschelt wird hinter den Kulissen auch über eine Klausel, wonach der 36-Jährige ein Mitspracherecht hat, wenn es um zukünftige Teamkollegen geht. In der Szene spricht man schon ganz offen von einer Verstappen-Klausel. Grund: Es ist ein offenes Geheimnis, dass der niederländische Red Bull-Pilot Max Verstappen auf der Zukunftswunschliste von Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht.
Sind wir gespannt, wie sich der Weltmeister dann in der neuen Saison präsentieren wird. Das war's von uns für heute mit den Sport1 News. Nächste Woche melden wir uns wie gewohnt natürlich wieder Montag bis Freitag um 19.30 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und ein schönes Wochenende. Und hier geht's jetzt weiter mit So ist Fußball. Viel Spaß und tschüss.